Denise Mukwege und Bertil Åkerlund, Meine Stimme für das Leben, die Autobiografie. Wenn du das hier liest, lebst du mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem der sichersten Länder der Welt. Sollte es einmal passieren, dass du durch Gewalt, Krankheit oder Armut in Not gerätst, bewahren dich Staat und Justiz vor dem Fall. Ein Leben ohne diese Sicherheiten ist für die meisten von uns kaum vorstellbar. Und doch werden Menschen weltweit täglich Opfer grausamer Gräueltaten, ohne dass diese jemals rechtsstaatlich aufgearbeitet und bestraft werden. Diese Blinks erzählen die Geschichte eines Mannes, der gegen diese Grausamkeiten kämpft. Denise Mukwege erlebte die Missstände in seiner kongolesischen Heimat von Kind auf aus nächster Nähe. Die schlechte medizinische Versorgung, die fehlende Infrastruktur, die politische Instabilität und Korruption. Er wurde Arzt, um den Menschen zu helfen, und behandelte als Gynäkologe zehntausende Frauen, die auf brutalste Weise von gewalttätigen Milizen sexuell missbraucht wurden. International kämpft er seit Jahren dafür, die Aufmerksamkeit der Welt auf das Unrecht in seinem Land zu lenken. Unsere Aufmerksamkeit hat er. Bitte sei gewarnt, gewisse Gräueltaten konnten wir bei der Redaktion dieser Blinks nicht verharmlosen. Sie enthalten daher teilweise ungeschönte und womöglich verstörende Beschreibungen der Gewalt, der viele Frauen im Kongo ausgesetzt waren. Blink Nummer 1. Denise Mukwege musste von Geburt an für und um das Leben kämpfen. Denise Mukwege ist der positive Inbegriff dessen, was wir unter einer Kämpfernatur verstehen. Er setzt sich unter widrigen und sogar lebensbedrohlichen Umständen dafür ein, das Leben anderer Menschen zu schützen. Diese unbändige Leidenschaft wurde ihm im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt, denn er musste bereits unmittelbar nach seiner Geburt um sein eigenes Leben kämpfen. Denise Mukwege wurde am 1. März 1955 in Bukavu im Osten der heutigen Demokratischen Republik Kongo geboren. Die schweren Komplikationen, die sein junges Leben von diesem Tag an über Wochen bedrohten, sind repräsentativ für die Missstände, gegen die er bis heute ankämpft. Die anwesende Hebamme war nie medizinisch ausgebildet worden und brachte das Neugeborene durch ihre Inkompetenz in Gefahr. Sie trennte die Nabelschnur nicht fachgerecht ab, sodass eine Verunreinigung eine Entzündung verursachte, die Denise' gesamten Organismus befiel. Er bekam hohes Fieber, litt unter akuter Atemnot und erkrankte obendrein an Gelbsucht. Mukweges Vater war zu diesem Zeitpunkt für eine Fortbildung verreist, sodass sich die Mutter zusätzlich zu ihren anderen Kindern alleine um die schweren Komplikationen kümmern musste. Sie war vollkommen auf sich allein gestellt und hoffnungslos überfordert. Hilfe von außen wurde ihr aus konfessionellen Gründen verwehrt. Im einzigen fußläufig erreichbaren Krankenhaus wurde sie abgewiesen, obwohl ihr Baby mittlerweile von Kopf bis Fuß gelb war. Das Spital wurde von katholischen Missionaren geleitet, ihre Familie war aber protestantisch. Es brauchte das beherzte Eingreifen einer einzelnen mutigen Person. Die schwedische Lehrerin Maiken Bergman war damals an der örtlichen Pfingstmission tätig. Als sie von dem Vorfall hörte, war sie außer sich vor Empörung. Ihr energischer Einsatz im Krankenhaus bewirkte, dass Mutter und Kind schließlich doch aufgenommen wurden. Der kleine Denise wurde mit Antibiotika versorgt und schnell gesund. Seine Mutter war überzeugt, Gott habe bei seiner Heilung mitgewirkt. Seine Hilfe war eine Botschaft an Denise, er solle später anderen Menschen helfen. Maiken Bergman wurde zu einer engen und langjährigen Begleiterin und Freundin der Familie. Als Denise Mukwege 2009 in Schweden mit dem Olof Palme-Preis, einem wichtigen Friedenspreis, ausgezeichnet wurde, lud er sie zur Preisverleihung ein. Mukweges Geschichte zeigt, wie sehr die kongolesische Bevölkerung unter der mangelnden medizinischen Versorgung leidet. Und das ist lange nicht die einzige Baustelle. Auch politische Unruhen machten den Mukweges und unzähligen anderen Familien das Leben schwer. Blink Nummer 2. Das Ende der Kolonialisierung 1960 brachte dem Kongo Korruption und Gewalt statt Freiheit und Wohlstand. Am 30. Juni 1960 erkämpfte sich der Kongo nach 75 Jahren Fremdherrschaft die Unabhängigkeit von Belgien. Viele europäische Belgier verließen das Land. Doch die Hoffnung auf Freiheit und Wohlstand erfüllte sich nicht. Stattdessen fiel das Land ins Chaos und endete in einer Diktatur voller Korruption und Gewalt. Patrice Lumumba, der erste Ministerpräsident der Unabhängigen Republik Kongo, kam 1961 bei einem blutigen Staatsstreich ums Leben. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute nicht vollständig geklärt, doch weiß man, dass unter anderem die ehemalige Kolonialmacht Belgien, die USA und der machtgierige Generalleutnant Mobutu Sese Seko beteiligt waren. Dieser putschte sich 1965 nach dem Tod Lumumbas an die Macht. Mobutu war intelligent, verlor im Wahn aber den Blick für das Wohl der Menschen. Er war besessen von einer Modernisierung und Afrikanisierung des Landes. Sein Ziel war es, alle Spuren des Kolonialismus zu tilgen. Nachdem er einige Änderungen wie die Umbenennung der Hauptstadt von Leopoldville nach dem brutalen belgischen König Leopold II. In Kinshasa aus nachvollziehbaren Gründen durchgesetzt hatte, trieben die Maßnahmen immer radikalere Blüten. So benannte Mobutu das Land in Zaire um, obwohl die Bezeichnung Kongo bereits vor der Zeit des Kolonialismus bestanden hatte. Er verordnete außerdem die Wiedereinführung der ursprünglichen Sprache Lingala und hieß die Bevölkerung, christliche Namen abzulegen und kongolesische Namen anzunehmen. Mukweges neuer Name lautete Mukengere, was so viel wie derjenige, der nicht vergessen wird, bedeutet. Derweil täuschte Mobutu mit einem erzwungenen Personenkult nach dem Vorbild Mao Zedongs darüber hinweg, dass er immer mehr Macht für sich allein beanspruchte. Die Menschen im Land sollten zu seinen Ehren Lieder singen und Tänze aufführen. In der Öffentlichkeit gab er sich wohltätig, indem er zum Beispiel auf einem Universitätscampus Geld aus einem Koffer verteilte. Dabei spielte es für ihn keine Rolle, wer das Geld wirklich benötigte, allein die Inszenierung zählte. Mobutu führte das Land schnurstracks in eine neue Ära der Unterdrückung. Er blieb bis 1997 Präsident und plünderte in diesen 32 Jahren sämtliche Staatskassen, während sein Privatvermögen auf über 4 Milliarden Dollar anwuchs. Unter seiner Alleinherrschaft zerfiel das Land. Korruption, Veruntreuung und Diebstahl führten zum Niedergang der Städte. Die Infrastruktur verkam, die Umwelt wurde verschmutzt. Ein besonders perfides Beispiel für das Ausmaß der Korruption unter Mobutu ist die Geschichte eines Krankenhauses, das Arzneimittel bestellt hatte. Stattdessen bekam es Kartons voller Steine geliefert. Mobutu ließ sowohl seine eigenen Truppen als auch Milizen aus verfeindeten Nachbarstaaten nach Belieben gewähren und Gräueltaten begehen. Die bewaffneten Gruppen plünderten Häuser und Gehöfte, brandschatzten und mordeten, um sich Macht und Einfluss auf dem florierenden Schwarzmarkt der Rohstoffe zu verschaffen. Blink Nummer 3. Mukweges Beschluss, Arzt zu werden, stand schon zu Kindertagen fest. All diese Missstände und Unruhen prägten Mukweges Kindheit. Besonders die Eindrücke der blutigen Rebellenkämpfe versetzten ihn in Angst und Schrecken. Gleichzeitig formten sie in ihm früh den Willen, nicht machtlos zu bleiben, sondern aktiv gegen das Leid in seinem Land vorzugehen. Eines Tages machte er eine einschneidende Beobachtung. Ihm fiel auf, dass sein Vater, ein Pastor, zwar manchen Menschen dringend benötigte Medizin verabreichte, bei weitem aber nicht allen Kranken auf dieselbe Weise half. Sein Vater erklärte ihm, dass nur Ärzte wirklich in der Lage seien, darüber zu entscheiden, wer die chronisch knappen Arzneimittel benötigt. Da beschlich Denise die Ahnung, wie er den Menschen würde helfen können. 1963, im Alter von gerade einmal 8 Jahren, wusste Denise Mukwege, dass er ein Muganga werden wollte, ein Heiler. Er wusste sogar, was er dafür tun musste. Seine Mutter litt zeitlebens unter Asthma. Als sie einen ihrer schweren Anfälle erlitt, lief Denise ins nächstgelegene Krankenhaus und brachte einen Krankenpfleger mit, der ihr die richtigen Medikamente verabreichte. Der Pfleger kümmerte sich fortan regelmäßig um seine Mutter, freundete sich mit dem aufgeweckten Jungen an und erzählte ihm alles über seinen Beruf. Denise beschloss, eines Tages selbst Medizin zu studieren. Er wusste, dass er dafür überdurchschnittliche Noten benötigte. Doch die Umstände waren günstig. Er war von Natur aus wissbegierig und besuchte gerne die von der schwedisch-norwegischen Pfingstmission geführte Schule. Zudem hatte er das Glück, dass ihn seine Eltern unterstützten. Sie boten ihm ein behütetes Zuhause. Sein Vater war ein sanfter und besonnener Mann, der große Anerkennung in der Gemeinde genoss. Seinen Kindern gegenüber war er geduldig und liebevoll und stärkte ihnen in allen Lebenslagen den Rücken. Er bekräftigte auch Denise in seinem Beschluss, ein Muganga zu werden. Er selbst nutze seine Kraft, um Gott in Gebeten um Gnade und Hilfe für andere zu bitten. Denise hingegen würde eines Tages in der Lage sein, den Menschen eigenhändig zu helfen. Religion spielt im Kongo bis heute eine andere, tragendere Rolle als in den wohlhabenden westlichen Gesellschaften. In den westlichen Ländern gibt es staatliche und private Hilfe für nahezu alle Nöte. Wer krank ist, geht zum Arzt. Wer mit dem Gesetz in Konflikt gerät, nimmt sich einen Anwalt. Wer seinen Job verliert, erhält staatliche Unterstützung. Im Kongo aber gab es diese Strukturen lange Zeit nicht. Wer Sorgen hatte, wandte sich nicht an den Staat, sondern an Gott. Der Glaube an seine übernatürliche Kraft bewahrte die Menschen davor, die Hoffnung zu verlieren. Blink Nummer 4. Mukwege kam nur auf steinigen Umwegen zu seinem Medizinstudium. Große Vorhaben gelingen selten auf Anhieb. Auch Denise Mukwege musste erst zahlreiche Hindernisse überwinden, bevor er seinen Traum vom Medizinstudium verwirklichen konnte. Als er 1974 erfolgreich sein Abitur ablegte und endlich mit dem Studium beginnen wollte, bekam er eine Absage von der Verwaltung des Studienfachs. Der Studiengang sei bereits voll. Er solle stattdessen Ingenieurswesen studieren und gegebenenfalls später wechseln, wenn die Noten stimmten. Mukwege ließ sich notgedrungen auf den Vorschlag ein. Während seiner ersten Studienjahre verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage im Land. Die finanzielle Unterstützung für Studenten wurde sukzessive gestrichen und selbst das Essen in den Unikantinen wurde merklich knapper und schlechter. Die Zimmer in den Studentenwohnheimen waren nur noch über Kontakte oder mit den entsprechenden finanziellen Mitteln zu bekommen. Mukwege gehörte trotz aller Widrigkeiten zu den Besten seines Jahrgangs. Um sich das Studium leisten zu können, betrieb er sein eigenes kleines Geschäft. Er kaufte sich 2 Handwagen und verlieh sie an Tagelöhner, die damit verschiedene Waren durch die Stadt fuhren. Trotz seiner herausragenden Leistungen verwehrte ihm die Universität den Wechsel in die Medizin. Denise war zunehmend frustriert und erwog zwischenzeitlich sogar einen Studienabbruch. Nachdem er seinen Eltern wiederholt sein Leid geklagt hatte, gab ihm seine Mutter einen guten Rat. Er solle an die Universität Bujumbura im Nachbarland Burundi wechseln und sich dort im Fach Medizin einschreiben. Mukwege nahm diesen Ratschlag zunächst nicht ernst, weil die Uni in Bujumbura nicht besonders renommiert war. Dann aber erfuhr er von ihren Austauschprogrammen mit französischen Universitäten. Er bewarb sich um einen Studienplatz und wurde 1977 angenommen. Aus einem Auslandsaufenthalt in Frankreich wurde nichts, aber dafür kamen viele gute Professoren aus Frankreich nach Bujumbura, sodass Mukwege eine exzellente medizinische Ausbildung genoss. Er hatte außerdem eine geniale Idee, um sich selbst zu finanzieren. Er kaufte Waren in Bujumbura, die es in seiner Heimatstadt Bukavu nicht gab, und verkaufte sie dort weiter. Später betrieb er diesen Import- und Exporthandel in beide Richtungen. Mit dem Medizinstudium war der Grundstein für die Verwirklichung seiner beruflichen Träume gelegt. Aber wie ging es ihm eigentlich privat? Blink Nummer 5. Private und berufliche Erfolge prägten Mukweges weiteren Lebensweg. Denise Mukwege lernte seine spätere Frau bereits 1977 kennen. Doch wie so oft in seinem Leben musste er auch in der Liebe erst diverse Bewährungsproben überstehen. Denise und Madeleine begegneten sich im Jahr seines Studienwechsels nach Burundi. Sie war die Tochter des reichsten Unternehmers von Bukavu. Als Sohn eines mittellosen Pastors machte sich Denise keine allzu großen Hoffnungen auf eine Heirat. Doch das Schicksal schien es anders zu wollen. Die beiden trafen sich rund ein Jahr später wieder, verliebten sich und setzten diesmal alles daran, die Zustimmung ihres Vaters zu bekommen. Der Magnat willigte schließlich ein und im August 1980 feierte das junge Paar seine Hochzeit. 1981, kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes, gerieten Denise und Madeleine in finanzielle Engpässe. Das mag angesichts ihres familiären Hintergrunds überraschend klingen, hing aber mit der kongolesischen Tradition zusammen. Es war Brauch, dass ein Vater ab dem Moment der Verheiratung nicht länger für seine Töchter aufkommen musste. Dass das nicht für die Söhne galt, empfand Mukwege als grobe Diskriminierung, die er entschieden kritisierte. Während seiner Formulatur im ländlichen Lemera machte er zwischen 1983 und 1984 weitere prägende Erfahrungen. Immer wieder musste er mit ansehen, wie sowohl Mütter als auch Neugeborene bei der Geburt ums Leben kamen. Er beschloss, seine Fachausbildung im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe zu absolvieren, um ihnen helfen zu können. Die Entscheidung für die Weiterbildung zum Gynäkologen eröffnete ihm neue Möglichkeiten. 1984 zog er zunächst alleine nach Frankreich, um die 5-jährige Facharztausbildung an der Universität von Angers zu beginnen. Auch hier musste er sich behaupten. Seine finanzielle Lage war anfangs prekär und die Vorbehalte mancher Franzosen gegenüber Afrikanern erschwerten die Suche nach einer Wohnung. Aber Mukwege ließ sich nicht unterkriegen. Er arbeitete wochenends als Arzt, holte seine Familie nach, schlug sich erfolgreich durchs Studium und knüpfte tiefe, lebenslange Freundschaften. Im Grunde hatte er sich mit eigener Kraft in eine privilegierte Situation gekämpft. Er lebte ohne materielle Nöte in einem freien, demokratischen Land. Er hatte eine glückliche, gesunde Familie. Doch das Gefühl, den Menschen in seiner Heimat helfen zu müssen, ließ ihm keine Ruhe. Blink Nummer 6. Nach seiner Rückkehr in den Kongo kämpfte Mukwege täglich gegen die grässlichen Auswirkungen des Bürgerkriegs. Der frisch gebackene Facharzt Mukwege war überzeugt, sein Platz sei im Kongo. Er spürte, dass seine Hilfe in seiner Heimat dringender benötigt wurde als in Europa, besonders von Frauen. Die politische und wirtschaftliche Situation im Kongo hatte sich inzwischen aber dramatisch verschlechtert. Nach seiner Rückkehr 1989 übernahm Mukwege die Leitung des Krankenhauses in Lemera. Diesem Amt ging er nur wenige Jahre nach, denn 1996 wurde das Krankenhaus von einer Miliz überfallen, die dem oppositionellen Rebellen und späteren Präsidenten Laurent Désiré Kabila anhing. Das Spital wurde skrupellos geplündert und hoffnungslos verwüstet. Die Bewaffneten ermordeten nahezu das gesamte medizinische Personal und zahlreiche wehrlose Patienten. Mukwege selbst überlebte nur durch einen Zufall, weil er an diesem Tag einen Krankentransport begleitete. Im selben Jahr brach der erste kongolesische Bürgerkrieg aus. Kabila wurde sowohl von den Rebellen im eigenen Land als auch von ruandischen und ugandischen Truppen unterstützt und stürzte den langjährigen Diktator Mobutu. Er versäumte jedoch einen echten Neuanfang und betrog die Hoffnungen der politischen Opposition und der Bevölkerung. 1998 brach der zweite Kongo-Krieg aus und 2 Jahre später wurde Kabila selbst Opfer eines Anschlags. Die Macht ging auf seinen Sohn Joseph Kabila über. Eine der Hauptursachen für all die Gewalt war der erbitterte Kampf um die kongolesischen Bodenschätze. Alle wollten von den üppigen Ressourcen profitieren, die korrupten Regierungen, die brutalen und geldgierigen Milizen, wie auch die mächtigen Industriestaaten des Westens. Das Schlimmste daran war das Leid der Bevölkerung. Die Milizen setzten gewissenlos sämtliche Formen von Gewalt ein, um den Widerstand der Menschen gegen die illegale Ausbeutung der Bodenschätze und die damit einhergehende Zerstörung ihrer Lebensräume zu brechen. Die Frauen als wichtigste und zugleich empfindlichste Säule der Gemeinschaften wurden zur primären Zielscheibe. Sie waren es, die die zentrale Rolle im Familienleben erfüllten und den sozialen Zusammenhalt stärkten. Wenn sie ausfielen, brachen ganze Familien und Gemeinschaften zusammen. Indem die Milizen Frauen schändeten, ermordeten und vergewaltigten, griffen sie die gesamte Bevölkerung an. Selbst wenn die Frauen diese Grausamkeiten überlebten, verloren sie danach alles. Vergewaltigungsopfer wurden im Kongo als gefallene Frauen gemieden und selbst von der eigenen Familie verstoßen. Mukwege nahm sich dieser misshandelten und völlig hilflosen Frauen als Gynäkologe an. Doch gegen das riesige Ausmaß der bestialischen Gewalt kam er nicht an, egal wie viele Frauen er behandelte. Blink Nummer 7. Mukwege setzte sich als Arzt und mündiger Bürger gegen das Übel zur Wehr. Denise Mukwege war schon immer ein Mann mit Weitblick. Er wusste, dass es viel zu wenig medizinische Versorgungseinrichtungen im Kongo gab. Die Menschen auf dem Land, insbesondere Frauen, hatten es aufgrund der weiten Wege und schlechten Infrastruktur viel zu schwer, in Krankenhäuser zu gelangen. So setzte sich Mukwege ein neues Ziel. Er wollte ein Krankenhaus aufbauen. So kam es, dass im Südosten von Bukavu, inmitten der Wirren des Zweiten Kongo-Kriegs unter Mukweges Leitung, ein Krankenhaus gebaut wurde, das im Laufe der Jahre tausende Opfer sexueller Gewalt behandelte. Die erste Operation im sogenannten Pansy-Krankenhaus fand im September 1999 unter denkbar prekären Bedingungen statt. Mukwege musste ganz eigene Behandlungstechniken entwickeln, weil die gynäkologische Fachliteratur schlichtweg keine Anleitungen für die Behandlung derart brutaler genitaler Verstümmelungen lieferte. So wurde er quasi unfreiwillig zum Experten für Sexualtraumata. Viele der eingelieferten Frauen waren Opfer von Gruppen- und Massenvergewaltigungen und von 6 oder mehr Männern auf brutalste Weise geschändet worden. Die Intimzonen dieser Frauen waren zerrissen. Manche Täter schossen mit Feuerwaffen auf die weiblichen Genitalzonen. Andere stießen Gewehrläufe, Stäbe mit heißem flüssigen Kunststoff, Bajonette, Messer oder andere spitze Gegenstände in ihre Unterleibe oder überschütteten sie mit Säure. Die betroffenen Frauen waren nicht nur körperlich entstellt, sondern auch emotional zutiefst traumatisiert. Die Überfälle und Vergewaltigungen fanden oft vor den Augen ihrer Kinder, Ehemänner oder gar der gesamten Großfamilie statt. Die Gewalttäter hatten offensichtlich jedes Gefühl für Pietät und Menschenwürde verloren, denn sie machten selbst vor kleinen Kindern nicht Halt. Eines Tages lag ein 3-jähriges Mädchen mit zerfetzten Genitalien auf Mukweges OP-Tisch. Mukwege wusste, dass er diese Gräueltaten mit Skalpell und Faden nicht verhindern konnte. Darum wandte er sich mutig an die Medien und die internationale Gemeinschaft, um die sexuelle Gewalt gegen Frauen öffentlich zu thematisieren. 2006 sprach er zum ersten Mal vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die internationale Gemeinschaft hatte zuvor auf die Grausamkeiten in Bosnien und Liberia reagiert. Mukwege hoffte, sie würde auch etwas gegen die Gewalt im Kongo unternehmen. Doch je stärker er an die Öffentlichkeit drängte, desto mehr brachte er auch sich selbst in Gefahr. Blink Nummer 8. Mukwege wurde weltweit für sein Engagement geehrt, in seiner Heimat aber lebensgefährlich bedroht. Mukweges mutiges und tatkräftiges Engagement für die Frauen im Kongo wurde rund um den Globus geschätzt und geachtet. Er erhielt prominenten Zuspruch und renommierte Auszeichnungen. Diese förmliche Anerkennung änderte jedoch kaum etwas an der grausamen Realität im Kongo. Im Dezember 2008 wurde Mukwege in New York mit dem Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen ausgezeichnet. 2011 erhielt er den Global Citizen Award und 2014 den Sacharow-Preis, der auch als EU-Menschenrechtspreis bekannt ist. 2018 wurde ihm schließlich sogar der Friedensnobelpreis verliehen. Mukwege investierte die Preisgelder immer direkt in seine Arbeit, allem voran in den Ausbau des Panzi-Krankenhauses in Bukavu. Heute gibt es dort eine eigene Station für Opfer sexueller Gewalt. Mukwege erhielt zudem namhaften Zuspruch. Politiker wie Bill Clinton und Barack Obama drückten ihm ihre Bewunderung aus und Künstler, die ihre Bekanntheit für politisches oder gesellschaftliches Engagement nutzen, gratulierten ihm zu seinen Auszeichnungen. Diese Wertschätzung war erfreulich, stand aber im krassen Kontrast zu seinem täglichen Kampf im Kongo. In seiner Heimat stieß Mukweges Engagement nämlich weiterhin auf heftige Gegenwehr. Die Investition der Preisgelder zugunsten des Krankenhauses wurde wiederholt durch Vorwürfe der Veruntreuung torpediert. Die haltlosen Anschuldigungen mussten jedes Mal unter großer bürokratischer Anstrengung widerlegt werden. Immer wenn Mukwege die Missstände in seinem Land öffentlich ansprach, egal ob vor der UN-Vollversammlung oder zu anderen Anlässen, hielten sich die offiziellen Vertreter der Demokratischen Republik Kongo bedeckt. Mukwege war sich sicher, seine Regierung wollte sein Engagement demonstrativ boykottieren. Oft erhielt er anonyme Drohanrufe oder wurde explizit gewarnt. Vor der Rede beim UN-Gipfeltreffen 2011 warnte ihn der Delegierte der kongolesischen Regierung unumwunden, er solle ihr Land nicht weiter in Verruf bringen. Wenn er nicht von seiner Rede zurücktrete, sei er im Kongo nicht länger sicher. Im Oktober 2012 kam es tatsächlich zu einem Mordanschlag auf Denise Mukwege. Er überlebte, verlor aber Menschen, die ihm nahestanden. Seitdem erhalten er und seine Familie Personenschutz durch UN-Soldaten. Mukwege ließ sich von keiner dieser Bedrohungen davon abbringen, weiter mutig für den Frieden und den Schutz der malträtierten Frauen in seinem Land zu kämpfen. Vielen Dank, dass du dir die Blinks zu »Meine Stimme für das Leben«, die Autobiografie von Denise Mukwege und Bertil Åkerlund angehört hast. Und hier folgt noch eine Zusammenfassung dieser Blinks. Denise Mukwege bekam seit seiner Kindheit aus nächster Nähe mit, unter welchen Missständen die Menschen in seiner kongolesischen Heimat litten. Mangelnde Infrastruktur, knappe und schlechte medizinische Versorgung, politische Instabilität, Korruption und militärische Gewalt. Vor allem Frauen werden bis heute von aggressiven Rebellengruppen und Milizen auf abscheulichste Weise misshandelt. Mukwege wurde Gynäkologe, um ihnen am OP-Tisch zu helfen, baute ein Krankenhaus auf und setzt sich seit Jahren trotz Todesdrohungen öffentlich für sie ein. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns. Der Titel lautet »Meine Stimme für das Leben«.